Unsere Predigt stellen wir auch heute unter 1. Mose 11, 1 bis 9, die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Bevor ich den Predigttext lese, möchte ich den Lehrtext und einen Teil des Glaubensbekenntnisses, des nizänischen Glaubensbekenntnisses vorlesen. Der Lehrtext heute steht bei Timotheus im 3. Kapitel, die Verse 6 bis 7. Gott hat den Heiligen Geist in reichem Maße über uns ausgegossen, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht das ewige Leben erben, auf das wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Und dazu aus dem nizänischen Glaubensbekenntnis: Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Soweit der dritte Artikel im nizänischen Glaubensbekenntnis, das euch allen sehr gut bekannt ist, weil wir es früher in jedem Gottesdienst bekannt haben. Ja, nun zu unserem Text. Es ist eine sehr alte Geschichte, die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China oder Sinia und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohl auf, lasst uns Ziegel brennen, streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr nieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache versteht. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat, aller Weltsprache, und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Herr, wir bitten dich, dass du heute deinen Heiligen Geist über uns ausgießt, dass wir dein Wort recht hören und verstehen, dass ich dein Wort recht verkündige, so wie es dir auf dem Herzen liegt. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, Das ist wohl eine uralte Geschichte. Die Stadt Babylon wurde Ende des 19. Jahrhunderts ausgegraben von einem deutschen Archäologen. Und er hat festgestellt, dass es tatsächlich die größte Stadtanlage in der ganzen Antike war. Größer als Ninive, die Stadt, die wir aus dem Buch Jona kennen. So alt diese Geschichte ist, ihr Lieben, so erschreckend aktuell ist sie. Was hier geschieht, kann beschrieben werden mit dem Wochenspruch, den wir schon einmal gehört haben heute. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Da sehen wir als erstes, was menschliche Kraft, Intelligenz, das Aufgebot von Fertigkeiten und Fähigkeiten Großartiges bewirken kann. Und dann sehen wir in dieser Geschichte, wie Gott Grenzen setzt, in seiner Macht und seiner Herrlichkeit, indem er von der himmlischen Höhe herunter auf diese winzig kleine Stadt mit ihrem winzig kleinen Turm und den noch winzig kleineren Menschen schaut. Und da hinunterkommt in seiner ganzen Macht und bei diesen Menschen genau den Punkt angeht, der am allerempfindlichsten ist, wo sie am allermeisten zu treffen sind. Der verwundbarste Punkt, nämlich, dass sie einander verstehen, eins werden und das, was sie sich in den Plan gemacht haben, worüber sie sich einen Plan gemacht haben, was sie sich vorgenommen haben, in Denken und Handeln, ihr Ziel nämlich zu erreichen, verhindert. Das, was diese Menschen vorhaben, wird heute ganz gerne der Gott-Modus genannt. Und das ist genau das, was im Garten Eden Adam und Eva vom Satan eingeflüstert wird. Da steht nämlich, sondern Gott weiß, das sagt der Satan, an dem Tag, an dem ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Genau das ist die Ursünde des Menschen. Er will sein wie Gott. Er will sich einen Namen machen in all der Vergänglichkeit dieser Welt. Er will etwas schaffen, was ihn über die Generationen, über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende noch erinnerbar macht und also sich ein Denkmal setzen. Das geht ja bis heute so, dass sich Menschen Denkmäler setzen wollen und setzen. Und er will einen Einheitsstaat errichten. Hören wir das? Einen Einheitsstaat, der alle Menschen vereint, mit einem Zentrum, also eine Stadt bauen, in deren Mitte ein Turm steht, der bis an den Himmel reicht, sozusagen bis an den Thron Gottes reicht. Und diese Stadt soll Babylon heißen, das bedeutet Tor des Gottes El, oder Eingangstor Gottes, altbabylonisch Balili. Also wir sehen, das geht alles in diese Richtung. Der Mensch übernimmt einen Gottmodus und das ist eine totale Selbstüberschätzung. Und wir Menschen werden immer wieder versucht sein, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen und das, um das zu erreichen, was nur Gott erreichen kann. den Frieden schaffen, in der Welt Gerechtigkeit schaffen, den Klimawandel verhindern, ganz modern, ja, und eine harmonische Welt zu schaffen, in der alles funktioniert. Die Völker auf eine Linie zu bringen, große Plan, Nationen zu beseitigen und die Völker alle auf eine Linie zu bringen. Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, hat zusammen mit Pierre Malheret ein Buch mit dem Titel geschrieben, Covid-19, der große Umbruch. Und er verkündet darin, er will die Angst, die unter den Menschen besteht, dazu nutzen, genau diese Ziele zu erreichen. Er will einen großen Reset machen, der so groß ist, so gründlich, wie all das, was vorher Jesus Christus in 2000 Jahren erreicht hat oder nicht erreicht hat, nach seiner Meinung. Also, er will Ziele, die Gott gesetzt hat, mit seinen Möglichkeiten, mit technischen Möglichkeiten verwirklichen. Und das verkauft er uns unter den Begriffen Nachhaltigkeit, Gleichheit und Fairness. Also denken wir mal darüber nach, was das bedeutet. Wer kann gegen Nachhaltigkeit sein, wer kann gegen Gleichheit sein und wer kann gegen Fairness sein? Und das will er weltweit durchsetzen. Und unsere Politiker, die Leute, die die Macht haben im Land, die das Geld haben, die Leute, die etwas gelten, die finden wir auf dem Weltwirtschaftsforum. Die lassen sich von Klaus Schwab inspirieren. Mir scheint dabei, das Unternehmen schon sehr weit fortgeschritten zu sein in China. Ein neuer Turmbau zu Babel, den wir da erleben. Der Mensch überschreitet sämtliche Grenzen, die Gott uns gesetzt hat, von Anfang an. Und dieses Gift ist auch in unsere Kirchen eingedrungen. Ich habe mit einiger Erschütterung den Abschlussgottesdienst der dritten Ökumenischen Kirchentags in Frankfurt miterlebt. Die Botschaft war orientiert an den Werten Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Da fiel auch das Wort Klimaschutz. Und wir haben eins vermisst, dass der, den Gott in die Welt gesandt hat, um hier in der Welt zu schaffen, wirklichen Frieden zu schaffen. Wir haben das eben im Evangelium gehört, Jesus Christus überhaupt nicht erwähnt worden ist. Ich habe ihn vermisst in diesem ganzen Gottesdienst. Ja, ich frage dann, können wir wirklich den Klimawandel verhindern? Können wir Frieden schaffen? Wir? Mit unseren Möglichkeiten? Sind nicht bislang alle Versuche, einschließlich der UNO, die man dazu geschaffen hat, dass in dieser Welt keine Frieden, keine Kriege mehr stattfinden, sondern Frieden ist, sind sie nicht alle gescheitert? Können wir eine gerechte Welt schaffen? Ich sehe das nicht, dass wir das mit unseren Mitteln können. Wir müssen, wenn da etwas passieren soll, erst einmal neue Kreaturen werden, Neuschöpfung durch den Heiligen Geist. Wir brauchen eine Wiedergeburt des Menschen durch den Heiligen Geist, bevor wir solche Ziele überhaupt ins Auge fassen können. Ich sage ja nicht, dass wir uns nicht für den Frieden einsetzen. Ich sage ja auch nicht, dass wir uns nicht für Gerechtigkeit einsetzen. Ich sage auch nicht, dass wir uns nicht für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen sollten. Aber wenn wir selber im Unfrieden mit dem sind, der alles erschaffen hat, wie wollen wir Frieden in dieser Welt schaffen? Wenn wir selber in der Ungerechtigkeit leben, in einer Ungerechtigkeit, weil wir die Gerechtigkeit, die uns in Christus geschenkt ist, gar nicht kennen. Wie wollen wir Gerechtigkeit in der Welt schaffen, ihr Lieben? Wie wollen wir Gottes Schöpfung wirklich bewahren, wenn wir sie so rücksichtslos für uns ausbeuten? Und nicht sehen, dass hier von Gottes Seite ein ganz anderer Auftrag vorliegt. Ja, und dann gucke ich auf uns selber nochmal, auf unser eigenes Leben. Und dann sehe ich, wie wir uns selber, wie ich mich manchmal selber überschätze. Und wir können das mit all unseren frommen Taten, die wir tun, durch gute Taten nicht erreichen, dass wir in den Himmel kommen. Ich dann höre, dass jemand, der ein Leben lang mit dem Herrn gelebt hat, am Ende sagt, ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme. Wo hat denn da der Schwerpunkt im Leben gelegen? Hat er nicht auf dem gelegen, was ich tue oder nicht tue? Und rechnet das dann, wird das aufgerechnet, was Gott dazu sagt? Der Himmel geht dem doch voraus, ihr Lieben. Die Gerechtigkeit, die uns in den Himmel hineinführt, die ist doch geschenkte Gerechtigkeit, das ist doch Gnade. Und auf dieser Basis passiert doch das neue Leben. Und wir leben doch aus der Gnade und aus der Vergebung unserer Sünden, ihr Lieben. Luther dichtet in dem Lied, aus tiefer Not schrei ich zu dir, bei dir gilt nichts, denn Gnad und Gunst, die Sünde zu vergeben. Es ist doch unser Tun umsonst, auch in dem besten Leben. Vor dir niemand sich rühmen kann, des muss dich fürchten, jedermann und deiner Gnade leben. Und wir lesen, nun seid doch nüchtern und setzt euer Vertrauen ganz auf die Gnade. Und der nächste Vers heißt dann, darum auf Gott will, hoffe ich, auf mein Verdienst nicht bauen. Da kann eine Menge an echten Verdiensten vor Gott vorliegen. Und ich rede nicht gegen eine Heiligung, ein Heiligungsleben. Überhaupt nicht. Ohne Heiligung wird niemand Gott schauen, heißt das. Aber auf welcher Basis passiert das denn? Ist das meine Anstrengung? Ihr glaubt nicht, wie oft ich an dem Punkt gescheitert bin, ich selber. Und habe gedacht, ja, jetzt hast du es geschafft. Und dann kam der nächste Tiefschlag. Und dann stand ich vor meinen ganzen Trümmern mit der eigenen Anstrengung, Heiligung leben zu wollen. Das muss aus der Kraft des Heiligen Geistes und Gottes heraus geschehen. Darum auf Gott will, hoffen ich, auf mein Verdienst nicht bauen. Auf ihn mein Herz soll lassen sich und seiner Güte trauen, die mir zusagt sein wertes Wort. Das ist mein Trost und treuer Hort. Des will ich allzeit harren. Als unser Gott diese Not sah, von der Luther hier sprach, in unserem Leben, in deinem und meinem Leben, da hat er sich über uns erbarmt. Und er kam wieder, wie in der Geschichte vom Turmbau zu Babel, vom Himmel herunter und sah wieder diesen kleinen Menschen da unten. Er sah dich und er sah mich. Und dann sandte er Jesus Christus, seinen Sohn, hier in dieses unser Leben hinein. In das Leben der ganzen Völker und der ganzen Welt. Aber wenn ich alleine hier gewesen wäre auf dieser Welt, hätte er auch seinen Sohn Jesus Christus für mich geschickt. Und der nahm alles, was unser Leben so vergiftet, so kaputt macht, so zerstört, auf sich. Und in seinem Opfertod brachte er das alles zum Ende. Das ist das Eingreifen unseres Gottes in dieser zweiten Aktion. Die erste Aktion, Turmbau zu Babel, war ja ein Gericht. Da heißt es, und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies der Anfang ihres Tuns, nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können. Von allem, was sie sich vorgenommen haben, wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten. Das ist so etwas Typisches, was hier geschieht. Er zerstreut sie über die ganze Erde, genau das, was sie nicht wollen. Sie scheitern an dem, was sie sich vorgenommen haben, weil sie das Wichtigste außer Acht gelassen haben, dass nämlich Gott das letzte Wort hat, nicht der Mensch. Und ja, die Antwort, die Gott jetzt gibt, ist eine Antwort der Gnade. Soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. In Jesus baut er sein Reich in dieser Welt ganz neu und ganz stark wieder auf. Es entsteht durch Jesus und im Heiligen Geist ein Volk aus allen Nationen dieser Welt, ein Volk. Und das Wunderbare ist, wo Menschen aus diesem Volk sich begegnen, erkennen sie einander, dass sie zusammengehören. Sie erkennen das einfach. Sie merken, ah, der ist auch. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, wo das so auffällig war, und wir haben an der Stelle nur gestaunt, wie das Erkennen vor sich ging. Die sind wirklich eines Geistes, die sich da begegnen. Sie haben einen Herrn, unseren Herrn Jesus Christus. Sie können erzählen von einer Erfahrung, die sie alle haben, nämlich, dass die ganze Schuld, die sie hatten, alles, was sie kaputt gemacht hat, am Kreuz abgetan worden ist. Sie sind frei gemacht von allen Lasten der Vergangenheit. Sie sind frei, in ihrem Herrn Jesus Christus zu leben. Sie sind ja frei, dass Christus in ihnen wirkt und durch sie wirkt. Das ist eine ganz andere Realität. Und sie bauen ihr ganzes Leben konsequent auf ihren Herrn Jesus Christus. Das Bauen auf die eigenen Taten macht nur stolz und führt nur zum Bau eigener frommer Türme. Eigener frommer Türme von Babel. Nein, er ist es, der das Gute in ihnen wirkt. Sie haben auch ein gemeinsames Ziel. Und das ist die Heimkehr in die Herrlichkeit bei ihrem Herrn. Das wirkt der Heilige Geist im Leben derer, die sich von ihm beschenken lassen, die ihn empfangen. Wir haben heute so eindrucksvoll erlebt, wie hier Anbetung und das Erbitten des Heiligen Geistes passiert. Und ich möchte euch an der Stelle einfach danken. Ihr habt das Lied gesungen, schmückt das Fest mit Maien. Das ist nach meiner Melodie. Die ist nämlich von Arnold Mendelssohn und der hat hier in Darmstadt gewirkt und diese Melodie nennt sich die Darmstädter Melodie. Die liebe ich, weil sie so lebendig ist, weil sie so ein großes Stück von dem, was Heiliger Geist an Freude bringt, ausdrückt. Wunderbar, vielen Dank. Ja, wir haben alle ein großes Ziel, wenn wir mit ihm gehen. Wir kehren heim als die Braut Christi zum himmlischen Hochzeitsfest oder zum Abendmahl am Tisch des Lammes Gottes. Es ist etwas ganz Wunderbares. Der Heilige Geist zerstreut nicht, er sammelt. Er verwirrt nicht die Sprachen. Er schenkt eine Sprache, die wir verstehen. Das ist ein Herz, das korrespondiert mit dem Herzen des anderen. Ein Verstehen schenkt er über die Grenzen aller Nationen und aller Kulturen hinaus. Sicher, die Unterschiede von Nationen und Kulturen, die sollen gar nicht verschwinden. Die können einander bereichern. Das soll nicht alles platt gemacht werden. Sie können als Ergänzung empfangen, geschätzt, ja, und gelebt werden. Sie verschwinden nicht. Aber die Liebe Gottes führt zusammen. Sie führt zusammen im Hören auf das, was Jesus Christus uns sagt. Sie führt uns zusammen in der Anbetung unseres Gottes. Sie macht uns eins vor dem Thron des Lammes. Ist das nicht wunderbar, was der Heilige Geist hier schafft? Niemand von uns braucht einen großen Namen. Der Name über alle Namen ist Jesus Christus. Yeshua HaMashiach. Und dieser Name bleibt. In keinem anderen Namen ist das Heil. Es ist auch kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, darin wir sollen selig werden. So hat das Petrus vor dem Hohen Rat bekannt. Alle menschlichen Türme fallen zusammen, wo der Heilige Geist einen Menschen ergreift. Da geschieht ein wirklicher Umbruch. Ein wirklicher Umbruch im Leben eines Menschen. Deswegen fängt ja Jesus auch an, als er seine Botschaft verkündet und sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, tut Buße, kehrt um. Da fängt der Umbruch an, wo ein Mensch Jesus begegnet. Und das ist eines der großen und wichtigen Kennzeichen, dass wir es mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Da, wo jemand sagt, Jesus ist mein Herr, da ist der Heilige Geist wirksam. Und da hat er was Neues geschaffen, eine neue Kreatur. Ja, und alle menschlichen Türme brechen vor ihm zusammen, wo diese neue Kreatur entsteht und entstanden ist. Denn wir werden alles los, was uns in dieser Welt bindet und was zwischen uns und dem lebendigen Gott steht. Das ist manchmal auch ein ganz bewusstes Loslassen. Lass das los, lass das los, lass den Menschen los, lass die Schuld los, lass diese Bitterkeit, die du in dir hast, los. Lass los, ist die Botschaft. Und lass dich selbst los. Lass das, was du hast, los. Lass das los, was du bist. Und übergib alles, alles deinem Herrn Jesus Christus. Er macht es gut, nicht du. Mit einer Glaubensschwester zusammen habe ich immer wieder für eine Christusträgerschwester um Heilung eines Krebsleidens gebetet. Wir haben ein Abendmahl der Heilung gefeiert. Wir waren alle überzeugt, sie wird wirklich geheilt. Ganz fest. Sie hat es selber immer wieder bekannt. Und als wir, diese Glaubensschwester und ich, zum letzten Mal bei ihr waren, da hat sie gesagt, wisst ihr, mir ist nur eins wichtig. Jesus, 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 Jesus. Das war das letzte starke Zeugnis, was ich von ihr gehört habe. Wir haben sofort gewusst, heute ist Gebet um Heilung nicht mehr dran. Sie war so bereit, zu Jesus zu gehen. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir, als wir dann hörten, sie ist gegangen, auf der einen Seite froh, aber auf der anderen Seite sehr enttäuscht war. Aber eins haben wir gewusst, sie ist da, wo sie der Herr haben will. Und das war letzten Endes auch unser großer Trost. Sie ist heimgekehrt in die himmlische Herrlichkeit zum Vater und zum Sohn im Heiligen Geist. Das ist so wunderbar. Ich stelle mir vor, wie sie nach Hause gekommen ist. Der Herr hat da gestanden mit ausgebreiteten Armen und hat gesagt, komm, mein Kind, komm an mein Herz. Gibt es etwas Herrlicheres? Sie war so aktiv gewesen in ihrem Leben, so aktiv. Und am Schluss zählte das alles nicht mehr, sondern nur der, der sie in seine Arme schließt und sie an sein Herz drückt, der Heiland. Die Liebe, die Jesus zu ihr hat und ihre Liebe zu Jesus. Das war am Schluss, was übrig blieb. Und Paulus sagt dazu, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und sein Erbarmen ist so groß. In dem Lied antwortet der Friedrich Hiller darauf, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, dessen ich nicht wert. Ich zähle es zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Er sagt, ich weiß es. Und dann, dies lasse ich kein Geschöpf mir rauben. Dies soll mein einzig rühmend sein. Auf dies Erbarmen will ich glauben, auf dieses bete ich auch allein, auf dieses duld ich in der Not, auf dieses hoffe ich noch im Tod. Gott, der du reich bist an Erbarmen, nimm dein Erbarmen nicht von mir. Und führe durch den Tod mich Armen, durch meines Heilands Tod zu dir. Da bin ich ewig hoch erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Seht ihr, das ist der Punkt, in dem der Heilige Geist verbindet und so innig verbindet mit unserem Herrn Jesus Christus, seinem Werk und seinem Wesen, dass nur noch eins wichtig ist. Wie, oh komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit. Verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer. Rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Und ich sag noch mal euch allen, ruf in euch noch einmal zu, den Wochenspruch. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Das feiern wir heute, spricht der Herr Zebaoth. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.